Herzlich willkommen zum Podcast Zwischendurch und Drin. Theologie an unerhörten Orten. Ja, ein herzlich willkommen an Sie und euch, die uns heute hier beim Podcast Zwischendrin und Durch zuhören. Und ein ganz besonderes herzliches Willkommen an Nicolas Panotto, Dr. Nicolas Panotto aus Argentinien, wohnhaft in Chile. Ich freue mich ganz besonders, Nicolas, dass du heute bei uns bist. Nicolas ist für einen Zeitraum von 6 Wochen hier bei uns am Institut für Evangelische Theologie und Religionspädagogik. Ein Kollege aus Argentinien und Chile, wie gesagt, und unterstützt uns hier in der Lehre. Und wir hoffen sehr, dass er uns auch im nächsten Jahr für einen längeren Zeitraum hier bei uns am Institut unterstützt. Nicolas, vielen Dank, dass du uns heute hier bei uns im Podcast besuchst. Ich habe darüber nachgedacht, wie man den Titel unseres Podcasts eigentlich ins Spanische übersetzen würde. Das wäre wahrscheinlich so etwas wie Theologia in Espacios. Einfach schön, Nicolas, dass du bei uns bist. Du bist ja nicht nur Experte im theologischen Bereich, dein theologisches Denken bewegt sich auch in einem viel größeren Kontext. Vielleicht kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal ein bisschen über deine Arbeit erzählen, besonders über das, was du in Lateinamerika machst.
Ja, Ulrike, vielen Dank für die Einladung. Ich bin tatsächlich Theologe und habe auch in Sozialwissenschaften promoviert. In meiner Arbeit versuche ich aber, akademische Forschung und Aktivismus miteinander zu verbinden. Für mich gehören diese beiden Bereiche zusammen und befruchten sich gegenseitig. Auf der einen Seite steht die akademische Arbeit, also die Produktion von Wissen. Auf der anderen Seite steht das Engagement in gesellschaftlichen Prozessen. Beides sollte meiner Meinung nach Hand in Hand gehen. Traditionell ist Wissenschaft oft so organisiert, dass Theorie und Praxis getrennt sind. Man entwickelt Theorien und später werden sie dann vielleicht auf die Praxis angewendet. Aber genau diese Trennung halte ich für problematisch. Deshalb spreche ich lieber von Wissensproduktion. Dabei geht es darum, gemeinsam mit Menschen Wissen zu entwickeln. Ausgangspunkt sind die Erfahrungen, Wahrnehmung und Konzepte verschiedener gesellschaftlicher Gruppen. Ein zweiter wichtiger Punkt ist die Frage der Beziehung. Im akademischen Kontext wird Wissen oft sehr abstrakt produziert, losgelöst von Beziehung, Emotion oder konkreten Erfahrungen. Wenn wir aber mit Menschen zusammenarbeiten und kollektiv handeln, dann bekommt wissenschaftliche Arbeit auch wieder eine emotionale und relationale Dimension. Und ich glaube, dass diese Dimension für echte gesellschaftliche Wirkung unerlässlich ist.
Wenn ich dich richtig verstehe, bedeutet das, Theorien sollten nicht isoliert entstehen. Sie sollten aus der konkreten Lebenspraxis heraus entstehen, also aus Erfahrung, Beziehung und aus dem Austausch mit verschiedenen gesellschaftlichen Akteuren.
Ganz genau. Akademische Arbeit bedeutet nicht, eine Theorie zu erfinden, die dann von oben nach unten angewendet wird. Vielmehr geht es darum, das Wissen aufzugreifen, das bereits in der Gesellschaft vorhanden ist, es weiterzuentwickeln und zu vertiefen.
Vielleicht, Nicolas, kannst du uns ein konkretes Beispiel geben. Du arbeitest ja auch in einer NGO, bei Otros Cruces. Kannst du uns eine Erfahrung schildern, bei der diese Art der Wissensproduktion besonders gut funktioniert hat?
Ja, natürlich. Ein Beispiel betrifft unsere Arbeit zum Thema Religionsfreiheit. 2019 haben wir bei der Generalversammlung der Organisation Amerikanischer Staaten in Kolumbien eine Veranstaltung organisiert. Wir hatten dort eine Podiumsdiskussion mit Vertreterinnen und Vertretern der Interamerikanischen Menschenrechtskommission, der US-Botschaft und eines lateinamerikanischen Demokratienetzwerks. Also Akteure mit ziemlich großem politischem Einfluss. Unser Ziel war es, über Religionsfreiheit in der Region zu sprechen. Dabei wollten wir bewusst die verbreitete liberale Vorstellung hinterfragen, nach der Religionsfreiheit ausschließlich eine individuelle Angelegenheit ist. Diese Perspektive wird heute oft von konservativen Akteuren instrumentalisiert. Deshalb haben wir eine andere Dynamik geschaffen. Wir haben Menschen aus ganz unterschiedlichen Organisationen eingeladen. Zum Beispiel aus der Frauenbewegung, aus der LGBTIQ-Bewegung oder aus Umweltinitiativen. Und alle waren zugleich Menschen mit religiösem Hintergrund. Am Ende der Diskussion haben wir sie gebeten, aus ihren persönlichen Erfahrungen zu erzählen. Was bedeutet Religionsfreiheit konkret für ihr Leben und ihr Engagement? Und das hat die ganze Diskussion verändert.
Warum?
Weil plötzlich nicht mehr nur abstrakte juristische Konzepte im Raum standen. Stattdessen ging es um konkrete Erfahrungen. Zwei Dinge wurden besonders deutlich. Erstens, dass Religionsfreiheit ein wichtiges Instrument für gesellschaftliche Transformation sein kann. Und zweitens, dass man Religionsfreiheit nur verstehen kann, wenn man die Vielfalt konkreter Erfahrungen berücksichtigt. Wenn ich darf, ein Beispiel. Einer der Sprecher war ein Pastor einer LGBTIQ-Gemeinde. Er sagte, meine sexuelle Identität und mein Glaube gehören beides zu mir. Und beides muss respektiert werden. Am Ende gab es eine Fragestunde. Der erste Beitrag kam von einem sehr bekannten Aktivisten aus Mittelamerika, der in der LGBTIQ-Bewegung arbeitet. Er sagte, ich möchte eigentlich gar nichts mehr zur Religionsfreiheit sagen. Dazu wurde schon viel gesagt. Aber ich möchte etwas Persönliches teilen. Ich gehöre heute wieder einer evangelikalen Kirche an. Als ich mich früher mit LGBTQ-Themen beschäftigt habe, habe ich mich von der Kirche entfernt. Heute habe ich verstanden, dass ich meinen Glauben und mein Engagement miteinander verbinden kann. Für mich war das einer der stärksten Momente dieser Veranstaltung.
Also, Nikolas, würdest du sagen, der entscheidende Punkt war, dass Menschen ihre Erfahrung teilen konnten und dass dadurch Religionsfreiheit nicht nur ein abstrakter Begriff blieb, sondern konkret erfahrbar wurde.
Genau. Wir haben ein Konzept, das oft sehr technisch oder juristisch wirkt, mit realen Erfahrungen verbunden. Dadurch bekam es eine ganz andere Bedeutung.
Das ist ein schönes Beispiel. Im Grunde geht es also darum, Räume zu schaffen, in denen unterschiedliche Stimmen gehört werden. Besonders Stimmen, die sonst oft keinen Platz haben. Lass uns hier noch einen Schritt weiter gehen und über die Rolle der Theologie sprechen. Wir leben heute in einer Welt, in der religiöse Themen, etwa Religionsfreiheit, politisch sehr relevant sind. Welche Rolle kann theologisches Denken deiner Meinung nach in sozialen und politischen Prozessen spielen?
Ich glaube, dass Theologie heute im öffentlichen und politischen Raum eine sehr wichtige Rolle spielt. Ein Grund dafür ist der zunehmende Einfluss religiöser Narrative in der Politik. Nicht nur in Lateinamerika, sondern weltweit. Manchmal sind diese Narrative ausdrücklich religiös. Manchmal erscheinen sie eher säkular. Aber oft steckt trotzdem eine bestimmte Vorstellung von Gott, Moral oder gesellschaftlicher Ordnung dahinter. Deshalb ist es wichtig, diese Narrative sichtbar zu machen. Wenn wir von religiösen Narrativen sprechen, geht es um Fragen wie, wie verstehen Menschen Spiritualität? Welche Rolle hat der Glaube im öffentlichen Leben? Welche Vorstellung von Gott oder Transzendenz prägen politische Debatten? In Lateinamerika mit seinem historisch-katholischen Hintergrund sind solche Vorstellungen oft tief in gesellschaftlichen Narrativen verankert.
Viele Menschen hier in Europa würden wahrscheinlich sagen, Religion spielt doch heute kaum noch eine Rolle im öffentlichen Leben. Wie würdest du darauf antworten?
Ich glaube, dass religiöse Narrative auch in Europa sehr präsent sind, nur oft weniger sichtbar. Man findet sie zum Beispiel in Debatten über Moral, Werte oder gesellschaftliche Ordnung. Wenn man genauer hinschaut, erkennt man dahinter oft implizite religiöse Vorstellungen. Hier kommt Theologie ins Spiel. Sie kann diese Narrative sichtbar machen und analysieren. Außerdem hilft Theologie dabei, die Spiritualität zu verstehen, die auch in politischen Bewegungen vorhanden ist. Viele soziale Bewegungen sind zunächst skeptisch gegenüber Religion. Aber wenn man genauer hinschaut, merkt man oft, dass spirituelle Praktiken trotzdem eine Rolle spielen. Etwa wenn Menschen gemeinsam beten oder Rituale entwickeln.
Also ist es eine Art Detektivarbeit?
Ja, genau. Theologie kann helfen, diese Dimension sichtbar zu machen. Aber sie sollte nicht nur beschreiben, sondern auch kritisch reflektieren. Sie kann zeigen, dass es verschiedene Arten gibt, Gott zu verstehen, Glauben zu leben oder religiöse Gemeinschaften zu gestalten. Und sie kann Fragen nach Hoffnung, Utopie und Transzendenz aufwerfen.
Das führt uns zu einem größeren Thema. Wir erleben gerade weltweit politische Krisen, auch Krisen der Demokratie. Kann Theologie in solchen Situationen eine entscheidende Rolle spielen?
Ich denke schon. Ein Teil der aktuellen Krise hat damit zu tun, dass viele Menschen Angst vor dem anderen haben, vor dem Fremden, vor Vielfalt. Theologie kann helfen, andere Perspektiven zu eröffnen. Sie kann zeigen, dass Spiritualität immer auch mit Transzendenz zu tun hat. Also mit der Fähigkeit, über das hinauszudenken, was wir bereits kennen. Gerade dort, wo Menschen sich aus Angst abschotten, entstehen oft Fundamentalismus, Hass oder Diskriminierung. Theologie kann helfen, diese Dynamiken zu hinterfragen.
Und sie erinnert uns vielleicht auch daran, dass wir als Menschen Grenzen haben, dass wir nicht alles kontrollieren können.
Genau. Und daraus ergibt sich auch die Notwendigkeit, Pluralität zu akzeptieren. Wenn wir anerkennen, dass es etwas gibt, das größer ist als wir selbst, dann müssen wir auch akzeptieren, dass andere Menschen anders denken, glauben oder leben. Die Angst vor Vielfalt ist eines der großen Probleme unserer Zeit. Theologie kann dazu beitragen, diese Vielfalt als Wert zu verstehen.
Und zum Abschluss noch eine letzte Frage, Nikolas. Stell dir doch einmal eine Person vor, die mit Theologie überhaupt nichts zu tun hat, vielleicht noch nie davon gehört hat und auch keinen Bezug zur Kirche hat. Wie würdest du dieser Person erklären, warum Theologie für Politik oder Gesellschaft so relevant sein kann?
Ulrike, ich würde sagen, Theologie hat mit etwas sehr Grundlegendem im menschlichen Leben zu tun, nämlich mit der Frage nach Sinn. Jeder Mensch glaubt an irgendetwas. Das muss nicht unbedingt religiös sein. Aber Menschen suchen nach Bedeutung, nach Orientierung, nach etwas, das ihrem Leben Sinn gibt. Der uruguayische Theologe Juan Luis Segundo hat einmal gesagt, Glaube ist die Suche nach Sinn. Theologie beschäftigt sich genau mit dieser Suche. Nicht nur individuell, sondern auch kollektiv. Sie fragt, wie wir gemeinsam Sinn finden können, wie wir Vertrauen aufbauen und wie wir als Gesellschaft zusammenleben wollen.
Du kommst aus Lateinamerika, Nikolas. Wir sprechen hier in Norddeutschland miteinander, konkret hier in Oldenburg. Warum ist es wichtig, dass Theologien aus verschiedenen Regionen der Welt miteinander ins Gespräch kommen?
Ich glaube, obwohl unsere Kontexte geografisch weit voneinander entfernt sind, stehen wir vor vielen ähnlichen Herausforderungen. In Lateinamerika haben wir viel Erfahrung damit, wie Glauben, Theologie und soziale Bewegungen miteinander verbunden sind. Auch hier in Europa gibt es ähnliche Dynamiken. Der Austausch zwischen verschiedenen Kontexten hilft uns, voneinander zu lernen. Und vielleicht auch neue Formen globaler Zusammenarbeit zu entwickeln. Gerade heute ist es wichtig, gemeinsam zu träumen und gemeinsam an einer gerechteren Welt zu arbeiten.
Nikolas, ganz vielen Dank, dass du heute bei uns warst, hier im Podcast Zwischendurch und drin.
Vielen Dank für die Einladung, Ulrike.
Was nehme ich mit aus dem Gespräch mit Nikolas? Wissensproduktion, theologisches Wissen produzieren, ist weniger ein Ich denke als ein Wir denken gemeinsam. Ausgehend von ganz konkreten Erfahrungen können Menschen ganz unterschiedlicher kultureller Kontexte miteinander ins Gespräch kommen. In der Spannung von Theorie und Praxis geht es doch darum, in den Zwischenräumen die Wissensprozesse, kritisches Wissen miteinander immer wieder neu auszuhandeln. Von konkreten kulturellen Narrativen sich zu lösen und immer wieder in das Gespräch mit anderen Narrativen, also Erzählungen, Konzepten, ins Gespräch zu kommen. Gemeinsam, im Kollektiv, geht es doch letztlich darum, demokratisch Wissen zu konstruieren. Wer Lust hat, hier beim Podcast zwischendurch und drin mitzumachen, wer Fragen hat oder auch mal die eine zentrale Frage oder das eine zentrale Wort, Konzept hat und sich darüber mal Gedanken machen möchte, gemeinsam hier im Gespräch, der kann sich sehr gerne bei mir melden. Die Kontaktmail findet ihr unten in der Beschreibung sowie auch weitere Infos zur Sendung.